Ja, ich habe euch als Jahresthema vom Bund mitgebracht, dein Reich komme, gerecht anders leben. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon damit irgendwie ein bisschen beschäftigt habt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so an Reich Gottes denkt oder überhaupt darüber nachdenkt, was bedeutet das, kommt man ja manchmal so auf so Vergleiche. Also naheliegend ist ja irgendwie, dass man irgendwie guckt, wie funktioniert das in der Welt, wie sind so weltliche Reiche aufgebaut, und da hat man dann bestimmte Bilder im Kopf von Macht vielleicht, ja, und von Größe und all solchen Dingen. Und interessant ist, dass wenn Jesus über das Reich Gottes geredet hat, dass es irgendwie ganz anders ist. Anders als die Vorstellungen, die man damals hatte und auch die man heute vielleicht haben kann. Und gleichzeitig merke ich, es sind irgendwie Begrifflichkeiten, die für uns in Deutschland jedenfalls auch ein bisschen fremd sind. Wir haben keinen König mehr, keinen Kaiser, schon länger nicht mehr, und das ist, das denke ich, wahrscheinlich ganz gut so. Ja, andere Länder haben es da einfacher. Wir haben als Familie, bevor wir in den Dienstbereich Mission hier gewechselt sind, waren wir in Flensburg als Pastoren. Meine Frau ist auch Pastorin. Und in Flensburg, das ist ja dänische Grenze, da hat man sehr viel Dänen. Ja. Es war auch die längste Zeit dänisch, also länger dänisch, als es jetzt deutsch ist. Und das ist so eine durchmischte Bevölkerung. Und es ist tatsächlich so, dass die dänische Königin gelegentlich mit ihrer Yacht dann in den Hafen einfährt, und dann wird die ganze Stadt geschmückt, als wäre es Kopenhagen, und die Königin marschiert dann durch die Fußgängerzone und alle schwenken dänische Fähnchen und sind total aufgeregt. Also da kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür, oh, wie ist das wohl, wenn so ein König so ganz nahe kommt, ja, und alle total aus dem Häuschen sind. Und spannend ist bei der dänischen Königin, dass sie einen duzt, also nun könnte man ja denken, okay, Könige dürfen dich duzen, die sind ja eh ein paar Nummern höher, aber du darfst die Königin auch duzen. Ja, also das ist in Dänemark sowieso ja so, aber es ist irgendwie nochmal anders, wo man ein Gefühl kriegt, aha, die Königin ist zwar nicht so richtig auf Augenhöhe, aber sie tut wenigstens so. Ja, also so eine gewisse Volksnähe. Und das fand ich immer irgendwie mega spannend. Nun hatte ich gar nicht den Vorzug, ihr so zu begegnen, dass ich ihr mal tatsächlich Hallo sagen konnte, ja, aber von der Ferne. Aber es ist irgendwie interessant, also dass man mal so eine Berührung damit kriegt, wie sieht das aus, wenn so ein König kommt, was wohl ein Königreich bedeutet, ja, wie fühlt sich das an? Wenn wir gucken, was hat Jesus sich dabei gedacht? Also wenn er von Königsherrschaft Gottes redet, dann ist da ja im Neuen Testament ein griechischer Begriff für. Also dann heißt das Königsherrschaft Gottes. Und es knüpft an, denke ich, ganz am Anfang der Bibel, wo der Schöpfungsbericht steht, wo beschrieben wird, was Gott im Sinn hatte, als er uns geschaffen hat. Also als Gott uns geschaffen hat, hat er sich uns ja zum Gegenüber geschaffen, und Gegenüber, da steckt auch schon was von Augenhöhe drin. Also dass Gott das jetzt nicht irgendwie als Betriebsunfall hatte, dass wir entstanden sind, sondern es war sein Ziel. Er wollte uns erschaffen, damit er Gemeinschaft mit uns hat. Und echte Gemeinschaft entsteht da, wo vielleicht auch eine Augenhöhe da ist und wo man sich wirklich begegnen kann. Und dort steht, dass Gott den Menschen in den Garten Eden gesetzt hat. Ja, und ihm dort auch begegnet ist und es ganz natürlich war, mit ihm so umherzuwandeln. Und ich nehme an, die haben sich auch geduzt, ja, also so wie die dänische Königin. Und interessant ist, dass nicht die ganze Erde dieser Bereich war, sondern es war ein eingegrenzter Bereich, der Garten Eden. Und dann hat Gott dem Menschen diesen Auftrag mitgegeben, sich die ganze Erde untertan zu machen. Nun klingen da bei uns ja vielleicht auch wieder verschiedene Assoziationen mit. Also was heißt das, wenn man sich die Erde untertan macht? Dann denken wir vielleicht an Ausbeutung der Erde, ja, an all die Dinge, die nicht so gut laufen. Also an Umweltschäden und das, womit wir gerade ziemlich viel zu tun haben. Also wo man merkt, okay, das ist wahrscheinlich nicht damit gemeint gewesen. Das geht ja nach hinten los. Sondern was Gott dabei im Sinn hatte, war, dass die Gemeinschaft, die er mit dem Menschen hatte, also das Gute, was dort entstanden ist, dass sich das ausweitet auf den ganzen Erdball. Also dass die Grenzen dieses Gartens ausgeweitet werden, damit Gottes Herrlichkeit, Gottes Herrschaft über den ganzen Erdball kommt. Und wir durften Träger dieses Auftrags sein. Nun, jetzt kommt Jesus und knüpft da wieder an und sagt, jetzt ist diese Zeit wieder angebrochen mit mir. Also mit Jesus, nicht mit mir. Wir sind eingesetzt, wieder in diesen Auftrag hineinzukommen, ja, für dieses Königreich Gottes einzutreten, damit sich das ausweitet. Also dieser Auftrag ist bestehen geblieben. Also daran knüpft Jesus an. Und man kann sich jetzt schon vorstellen, okay, das ist etwas anderes, als die Erde auszubeuten und Menschen zu unterdrücken. Es geht nicht um Machtansprüche im Sinne von, ich beherrsche dich, sondern es geht darum, dass Menschen in Kontakt kommen mit unserem Gott, ja, um heil zu werden, um Gutes zu empfangen und um in die Gemeinschaft zu kommen, die Gott für uns vorgesehen hat. Also es ist etwas komplett anderes. Also Gottes Herrschaft bedeutet, ja, dass er die Musik macht, könnte man sagen. Ja, das hat ein Schweizer Theologe mal so formuliert. Ich finde das ein ganz nettes Bild. Und wir haben in aller Freiheit, die wir haben, die Möglichkeit, nach dieser Musik zu tanzen oder nach einer anderen Melodie. Und wenn wir nach Gottes Musik tanzen, dann funktioniert es am besten. Ja. Und ich habe euch ja jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, wie sich das so ein bisschen anfühlt, wenn man der dänischen Königin begegnet, ja, oder in Flensburg, wenn das gerade gefeiert wird. Vielleicht habt ihr es selber irgendwo auch mal erlebt. Aber ich finde das eine ganz gute Frage. Wie fühlt sich das an, wenn das Reich Gottes da ist? Man kann sich dieser Frage ja unterschiedlich nähern. Ja, und wir können ganz viel Wissen darüber haben, ja, was Jesus gemacht hat und so weiter. Aber ich glaube, spannend ist zu gucken, wie fühlt sich das an? Was macht das mit uns? Und warum ist das wichtig? Warum ist es interessant, auch für andere Menschen? Und ich möchte der Frage nachgehen, indem ich mit euch in einen Text gucke, der vielleicht erstmal überhaupt nicht so augenscheinlich ist. Also man würde jetzt vielleicht denken, Bergpredigt ist irgendwie naheliegend, wenn man über das Reich Gottes nachdenkt. Ist jedenfalls kein falscher Weg. Ich mache es trotzdem anders. Ich möchte mit euch anhand von Lukas 15 gucken. Lukas 15, da stehen die drei Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, von den verlorenen Dingen. Und Jesus erzählt ja hier von dem einen Schaf, das verloren ist, von den 100. Dann grenzt er es ein bisschen ein, dann erzählt er von einer Witwe, die einen Groschen verloren hat, von 10 Groschen, die sie als alten Teil sozusagen um ihren Hals trug, als Rentenversicherung. Deswegen ist dieser eine Groschen auch sehr wertvoll. Und dann grenzt er es nochmal ein und dann sind zwei Söhne da, von denen beide irgendwie verloren sind. So, warum macht Jesus das? So intensiv zu erklären, warum er gekommen ist und was ihm das bedeutet, Verlorenes wiederzufinden. Es hat was mit dem Reich Gottes zu tun und was es bedeutet, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet. Und um diese drei Gleichnisse richtig einzuordnen, muss man vorher eigentlich einsteigen. Also warum erzählt Jesus diese Gleichnisse? Ich weiß nicht, die meisten von euch sind vielleicht hier auch in der Gemeinde oder in einer anderen Mal aufgewachsen oder haben diese Gleichnisse schon von klein auf gehört, ich auch. Ja, und ich als kleiner Junge, ja, habe das von meinen Eltern schon gehört und damals in der sogenannten Sonntagsschule. Und ich habe das immer so gehört, zumindest dieses erste Gleichnis von dem verlorenen Schaf, dass ich sozusagen das verlorene Schaf bin, das gesucht wird. Ja, ist auch nicht verkehrt, denke ich. Ja, aber das ist so die Perspektive, die man immer hat. Und dann ist der Fokus automatisch auf denen, die verloren sind. Aber wem erzählt Jesus das? Jesus erzählt es interessanterweise nicht den verlorenen Menschen. Mit denen sitzt er nämlich gerade schon am Tisch. Er sitzt mit Zöllnern und Sündern am Tisch, als er diese Geschichten erzählt, also diese Gleichnisse. Und die haben schon Gemeinschaft mit ihm in dem Moment. Er erzählt es den Frommen, er erzählt es den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Warum macht er das? Und er gibt sich ziemlich viel Mühe, ihnen etwas zu verklickern, nämlich er erzählt ihnen tatsächlich drei Gleichnisse, damit es ankommt, was er sagen will. Also das ist der Kontext. Jesus sitzt mit den falschen Menschen an einem Tisch und wir gucken mal hier in den Text, ihr seht ihn hier schon, und dann berichtet Lukas uns das so. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Dann könnte man ja denken, naja, es ist jetzt nicht super spektakulär, mit Leuten zu essen, oder? Also, keine Ahnung. Heute muss man eher aufpassen, dass man nicht Unverträglichkeiten irgendwie serviert, wenn man Gäste hat. Ja, aber für die war das hier komplett unverträglich. Ja, also das ging gar nicht, was Jesus da gemacht hat. Warum ist das so? Früher hat man in der Regel in Dorfgemeinschaften gelebt. Und die Dorfgemeinschaft war für dich sozusagen deine Versicherung. Ja, dein komplettes soziales Umfeld. Also wir haben heute eine Rentenversicherung, eine Krankenversicherung. Wenn man ein Auto fährt, ist das Auto versichert und so weiter. Also man kann das jetzt eine Stunde lang aufzählen, was es für Versicherungen alles gibt. Das gab es früher nicht. Deine Versicherung war dein Dorf, deine Dorfgemeinschaft. Und wenn es dir schlecht ging, dann hat dein Dorf in der Regel geguckt, das mit aufzufangen. Ja, so war das auch mit deinen Tieren. Also wenn du Schafe oder Ziegen hattest, dann sind die mit der Dorfgemeinschaft gehütet worden. Du hattest in der Regel nicht 100 Schafe. Du hattest vielleicht 3 oder 5, vielleicht auch 7. Ja? Und wenn du arm warst, hattest du ein Schaf. Und das wurde morgens eingesammelt. Wer noch die Serie Heidi kennt von früher, ja, der weiß, wie Geißen Peter durch das Dorf ging auf die Alm und dann alle Ziegen eingesammelt hat. Und dann haben die Dorfjungen gemeinsam die Ziegen des Dorfes gehütet. So war das hier. Das heißt, wahrscheinlich ist hier nicht ein Großgrundbesitzer, der 100 Schafe hat, ja, sondern die Leute wissen aus ihrem Kontext, ja, natürlich jeden Morgen sammeln die Leute hier oder die Jungs meine Schafe ein und abends kommen sie zurück. Und wenn dann eins von deinen Schafen verloren geht, dann betrifft es die gesamte Dorfgemeinschaft. Dann sagt man nicht, ach, das war nur Kurzschaf, ist ja nicht so wichtig, ja, sondern dann waren alle irgendwie gefordert. So funktionierte das. Und ähnlich ist es mit Tischgemeinschaften gewesen. Also wenn du eingeladen bist bei jemandem anders in seinem Haus und du stellst deine Füße unter seinen Tisch, ja, ihr kennt diesen Spruch vielleicht auch noch von früher, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, dann, aber hier ist es positiv gemeint, dann sorgt der Hausherr für dich in allen Belangen, egal was gerade passiert, er ist im Moment derjenige, der seine Hand schützend über dich hält. Mit allem. So. Und das bedeutet das, miteinander zu essen. Diese Gemeinschaft. Du bist in dem Moment Teil der Familie. Also etwas sehr Wertvolles. Es ist nicht einfach, ach komm, wir gehen mal essen und danach gehen wir wieder auseinander. Und jetzt ist das so, Jesus isst mit Zöllnern und Pharisäern. Ist für uns auch nicht so spektakulär, ja. Aber früher war das so. Wenn ein Zöllner sich entschieden hat, Zöllner zu werden, hat er seiner Dorfgemeinschaft gesagt, ihr geht mir, naja, also ihr seid mir egal, ich sage es mal vorsichtig. Ich trete aus der Gemeinschaft aus. Ich paktiere jetzt mit dem Feind, mit den Römern, die euch ausnehmen. Das war ein Bruch mit der Gesellschaft. Wenn man das gemacht hat, war das ein Schritt, wo man nicht mehr hinter zurück konnte. Also man hat mit allem gebrochen, was eigentlich vorher war. Und man hat den anderen gesagt, ihr seid mir egal. Ihr seid mir sogar so egal, dass ich euch jetzt in Zukunft ausnehme. Und deswegen waren Zöllner extrem einsame Menschen. Ihr kennt das von dem mit der Geschichte von Zachäus. Ja, die Leute hat man nirgends mehr rangelassen. Die waren ausgeschlossen aus der Dorfgemeinschaft. Und es gab auch keinen gesellschaftlichen Weg mehr zurück. Also das gab es nicht, es war nicht vorgesehen. Wenn man das einmal gemacht hat, dann war man draußen. Und das ist das, was die Pharisäer jetzt gerade sehen. Da sitzt Jesus mit Menschen zusammen, die gebrochen haben mit der Gesellschaft, die ausgetreten sind und mit denen man keine Gemeinschaft mehr haben konnte. Ja, und mit Sündern auch nicht. Und deswegen ist es schräg, wenn so ein berühmter Rabbi wie Jesus, in ihren Augen war das ja ein Rabbi, so etwas tut. Ja, das war wie eine Zeichenhandlung, eine öffentliche. Und es hat das gesellschaftliche Leben durcheinander gebracht. So etwas tut man nicht. Und jetzt kommt das Gleichnis. Jetzt versucht Jesus, die Pharisäer mit ins Boot zu holen und ihnen zu erklären, warum er so etwas Verrücktes tut, wie sich mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch zu setzen. Das hat etwas damit zu tun, dass das Reich Gottes jetzt hier mitten unter ihnen angebrochen ist und es schon da ist, denn sonst könnten die da nicht sitzen. Es ist ein Teil davon. Und dann startet Jesus seine Schamoffensive für die Pharisäer, indem er mit dem ersten Gleichnis startet. Und keine Angst, wir bleiben nur bei dem ersten heute. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Soweit das erste Gleichnis. Ich hatte als Kind immer so ein Bild, wo der gute Hirte drauf war, mit einem Lamm auf dem Rücken. Ja, wahrscheinlich war das eher Psalm 23, aber das war auch, glaube ich, immer meine Assoziation zu diesem Gleichnis. Aber Jesus erzählt hier nicht, dass er ein Lämmchen nach Hause trägt, sondern ein Schaf. Und ein Schaf, ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich, hier trifft man ja häufiger mal Schafe auf Weiden. Ja, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, da war das also eher eine Seltenheit. Ja, deswegen hatten wir wahrscheinlich immer die falschen Bilder im Kopf, aber so ein Schaf ist ja richtig schwer. Ja, und Jesus erzählt es hier so, dass der Hirte das schwere Schaf auf die Schultern nimmt und nach Hause trägt, weil es nicht mehr in der Lage ist, selber nach Hause zu kommen. Also ziemlich schwierige Geschichte. Dann ist das Gleichnis hier so, es sind 100 Schafe, wie ich gerade schon sagte, normalerweise hatte nicht ein Mensch 100 Schafe. Hier ist es ja aber ein Gleichnis und es ist ein Vergleich, dass sozusagen Gott ein Schaf abhanden gekommen ist, ja, eins aus der großen Herde. Und komisch finde ich an dem Gleichnis, dass der Hirte hier loszieht und 99 zurücklässt. Ich weiß nicht, wie es euch ginge, also wenn ihr 100 Schafe hättet und eins ist weg, dann würde man sich wahrscheinlich ärgern und denken, naja, zum Glück habe ich noch 99. Dann passe ich mal auf die 99 gut auf, dass die wenigstens nicht verloren gehen. Aber ich würde doch nicht 99 zurücklassen, um eins zu finden. Also so von der Wertigkeit ist es schon interessant. Aber hier ist es so. Der Hirte macht sich auf den Weg, um das eine zu suchen. Und er sagt damit, dieses eine Schaf ist so viel wert wie die 99 anderen. Wenn man jetzt eins von den 99 wäre, was würde euch durch den Kopf gehen? Oh Schreck, wir werden hier zurückgelassen. Und ach ja, es ist immer wieder Betsy, die abhaut. Die hat immer wieder irgendwie hier so ein Sonderdingsbums. Ne? Und keine Ahnung, was einem durch den Kopf gehen würde. Aber ich vermute mal, dass einem irgendwann bewusst werden würde, zu merken, wenn ich an der Stelle von Betsy wäre, also nennen wir das Schaf mal Betsy, was gerade verloren ging, dann werde ich auch gesucht. Dann wird es mir so gehen wie Betsy. Dann werde ich gesucht. Und es wird alles dafür stehen und liegen gelassen, mich zu finden. Du bist so wertvoll wie alle anderen zusammen. Und das gilt für jeden und jede. Jesus zieht also hier los in dem Bild oder der Hirte. Ja, und dann trägt er es nach Hause. Und das heißt, der Hirte nimmt die Last der Heimholung auf sich. Er trägt die Last. Er trägt alles sozusagen. Er lässt es sich etwas kosten. Ja, wir merken schon, worauf das Ganze hinausläuft, wenn wir das Kreuzesgeschehen im Blick haben dabei. Es gibt auch Anklänge an Psalm 23 und das ist sicherlich auch gewollt so gewesen, weil ich vermute mal, jeder Pharisäer konnte diesen Psalm auch auswendig. Jesus vergleicht sich hier mit dem guten Hirten. Er ist derjenige, der für dieses Schaf sorgt. Und er trägt es dann nach Hause und wenn er dann angekommen ist, dann freut sich interessanterweise die ganze Dorfgemeinschaft mit. So, da habe ich auch immer gedacht, seltsam, ja, warum ist das so ein Happening, wenn ein Schaf wiedergefunden wird? Aber ich glaube, man kann es verstehen, wenn man merkt, aha, in dieser Dorfgemeinschaft waren alle füreinander, miteinander verantwortlich für alles. Und wenn es dich trifft, dann trifft es die anderen auch und dann tut es ihnen weh. Und wenn du etwas Positives hast, dann freuen sich die anderen mit. Und das ist das, was Jesus den Pharisäern hier gerade sagen will. Guckt mal, hier sind Menschen, die waren ausgetreten aus der Gesellschaft. Die haben sich von Gott entfernt und von euch. Und die sind nicht mehr Teil davon. Und jetzt sitzen sie hier mit mir am Tisch. Das Reich Gottes ist angebrochen. Und sie sind wieder Teil davon. Also das Normalste, was ihr jetzt machen müsstet, ist, mit euch an diesen Tisch zu setzen und mitzufeiern und euch zu freuen. Also mit anderen Worten sagt er sehr durch die Blume, was stimmt eigentlich mit euch nicht? Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Wozu ist Jesus gekommen? Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Das war seine Mission. Und das ist das Reich Gottes. Diesen Herrschaftsbereich auszuweiten, damit Menschen in die Gegenwart Gottes kommen. Damit Menschen in die heilende Gegenwart Gottes kommen. Damit Menschen erleben, was es heißt, wieder mit dem Schöpfer Kontakt zu haben. Da anzuknüpfen, was Gott für unser Leben eigentlich im Sinn hatte. Heilung zu erleben, Vergebung und all das. Wie funktioniert das hier mit den Zöllnern? Haben die vorher irgendwelche schwierigen Offenbarungen erzählen müssen, damit sie dann das Recht hatten, an diesem Tisch zu sitzen? Mussten die vorher ihre Sünden bekennen oder irgendetwas? So genau wissen wir das nicht. Aber in dem Gleichnis ist es so, dass Jesus die Verantwortung übernimmt. Ja, der schiebt die nicht weg. Oder wartet nicht darauf, bis die so weit sind, dass sie selber sagen können, ja, so ist es. Jesus ist der, der den ersten Schritt macht, so wie bei dir auch. Er ist zuerst ans Kreuz gegangen. Jesus zieht hier los und sucht, ohne auf die Kosten zu achten. Und dann nimmt er freudig diese Last auf sich und trägt sie nach Hause. Und er nimmt die ganzen Kosten der Wiederherstellung auf sich. Und dann freut er sich mit der Gemeinschaft über den Erfolg seiner Rettungsaktion. Und er sagt hier, der ganze Himmel freut sich mit. Es ist Jubel im Himmel, weil das in Kraft tritt, wozu du eigentlich geschaffen bist, wozu wir da sind. Und dann feiert die Gemeinschaft mit. Und was feiert die Gemeinschaft? Feiert sie das reumütige Schaf, was sich retten ließ? Nein, sie feiern den, der das Schaf gerettet hat. Also das, was wir mit unseren Gottesdiensten tun. Ja, da tun wir nichts anderes, als den zu feiern, weswegen wir hier sitzen, ihn zu loben und ihm zu danken und uns an ihm auszurichten. Dazu ist Jesus gekommen, zu suchen und zu retten. Und das haben die Pharisäer zu diesem Zeitpunkt nicht begriffen. Ja, die waren in ihrer Schiene drin, wie die Dinge sein müssen und was man tun darf, was man nicht tun darf, damit es nicht aus der Balance kommt. Und Jesus verhält sich hier so anders und macht deutlich, wenn das Reich Gottes kommt, dann ändert sich manches, aber es kommt auch wieder ins Lot und anders, als wir vielleicht denken. Was musste das Schaf tun, um gerettet zu werden? Als Jesus es gefunden hat, oder der Hirte, was hat der Hirte dann wohl gemacht mit dem Schaf? Sich erstmal hingesetzt und gewartet, dass irgendwie eine Entschuldigung kommt, ja, oder keine Ahnung, was man dann so tut. Es hat gereicht, dass das Schaf sich hat finden lassen. Mehr musste es nicht tun. Auch interessant. Es macht nochmal deutlich, wie viel es Jesus eigentlich kostet und nicht uns. Also Reue ist hier nicht eine Tat, durch die wir unsere Rettung verdienen. Der Sünder lässt es sich einfach gefallen, gefunden zu werden. Und so ist es mit den Zöllnern und den Sündern, die mit Jesus da an dem Tisch sitzen. Plötzlich sind sie Teil und mittendrin und sind schon in der Gemeinschaft mit Jesus. Anders als die Pharisäer, die es nicht sind, die außen vor bleiben, aus frommen Gründen. Aber dieses Gleichnis macht nochmal deutlich, es ist die Liebe des Vaters aus Gnade und nicht durch Taten, dass wir teilhaben dürfen an diesem Reich. Und das, was für die Zöllner gilt und galt, gilt für uns und jeden anderen Menschen auch. Das heißt, die konnten tatsächlich, weil sie gegessen haben mit ihm, ein bisschen schmecken und fühlen, wie ist das, wenn das Reich Gottes anbricht? Und wie ist das, wenn Jesus mit dir an deinem Tisch sitzt und er derjenige ist, der dich rechtfertigt und nicht du derjenige bist, der irgendwelche Ausreden erfinden muss, warum du jetzt da sitzen darfst? Es gibt im Neuen Testament einen Vers, den ich großartig finde, weil er beschreibt, wozu Gemeinde da ist. Ja, da wird etwas auch sichtbar, was es heißt, Teil dieses Reiches Gottes zu sein und welche Bedeutung Gemeinde dafür hat. Paulus hat das geschrieben im Epheserbrief, hier im 3. Kapitel in Vers 10. Da beschreibt er, welche Bedeutung Gemeinde hat. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit Gottes erkennen. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Ist ein ziemlicher Klopper, finde ich, dieser Vers. Weil Paulus darin beschreibt, dass Gott von Grundlegung der Welt die Idee hatte, dass die unsichtbare Welt erkennen soll, wie groß er ist an der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ja immer so Phasen, wo man ganz glücklich ist in der Gemeinde. Es gibt auch mal schwierigere Phasen, ja. Und wenn man länger dabei ist, hat man die ein oder andere Phase auch mal länger genossen oder nicht genossen. Ja, oder man denkt, ach, der schon wieder oder die. Aber Paulus sagt hier etwas über euch und über die Gemeinde, was alles in den Schatten stellt. Gottes Idee war es, dass durch die Gemeinde, also durch euch, die Welt und die unsichtbare Welt sogar erkennen soll, wer er ist. Er hätte sich alles Mögliche ausdenken können, um das sichtbar werden zu lassen. Aber er sagt, das Reich Gottes soll sichtbar werden durch euch. Und was es heißt, wer er ist. Die Welt soll an euch erkennen, wie groß Gott ist. Ihr seid Teil dieses Reiches. Und wo, wenn nicht an euch, soll man erkennen, wie dieses Reich Gottes aussieht, wie es sich anfühlt, wie es schmeckt, wie es ist, wenn man dazugehören darf, wenn man zurückkommen darf an diesen Tisch der Gnade, in die Gemeinschaft mit dem, der dich geschaffen hat, der alles für dich hat und der alles für dich auf sich genommen hat. Wo, wenn nicht hier? Das seid ihr. Was für ein Privileg. Und was passiert dann, wenn sich das Reich Gottes ausbreitet? Also wenn andere Menschen erkennen, wie groß Gott ist und Teil davon werden wollen. Es gibt ja manchmal so Berührungsängste, ja, dass man denkt, man muss vorsichtig sein. Da draußen ist es dunkel und kalt und böse. Und ja, zum Teil ist es auch so. Es gab so Zeiten, ich habe das in meiner Kindheit häufig gehört, also ich komme noch aus einer Gemeinde, wo es eine Zeit lang noch verpönt war, ins Kino zu gehen. Ich weiß nicht, ob manche das auch noch erlebt haben. ja, zumindest wurde nicht gut drüber gesprochen, deswegen hat man es lieber heimlich gemacht. Aber der Hintergrund dafür war, dass die älteren Geschwister Angst hatten, dass man sich mit der Welt gemein macht, ja, und dass die Welt dich verschlingt. Und deswegen ist Absonderung, Abkapselung, Wagenburg-Mentalität ein probates Mittel gewesen, uns davor zu schützen. Was macht Jesus hier? Der geht mitten rein und setzt sich mit den falschen Leuten an einen Tisch. Und was passiert? Wird Jesus verschlungen von der Finsternis? Komisch, ne? Ganz irritierend, aber so ist das. Wenn Licht ins Dunkel kommt, dann macht das Licht das Dunkle hell. Vielleicht nur ganz, ganz wenig, aber damit fängt es an. Und das ist das, was hier passiert. Überall, wo Jesus hingekommen ist, in diese dunklen Bereiche, die wurden hell. Wenn Jesus Aussätzige berührt hat, dann ist was Komisches passiert. Normalerweise, wenn ich hingegangen wäre oder du und du berührst einen Aussätzigen, was passiert? Du steckst dich an. Wenn Jesus hingegangen ist oder auch nachher die Jünger in der Vollmacht Jesu, was ist passiert? Die Aussätzigen haben sich an Jesus und den Jüngern angesteckt und zwar mit Heil. Die sind gesund geworden. Also das Umgekehrte passiert. So sieht es aus, wenn sich das Reich Gottes ausbreitet und dieser Herrschaftsbereich sich ausweitet. Dann werden Menschen heil, dann werden Menschen gesund, dann werden Menschen ihre Lasten los, ihre Sünden und bekommen etwas davon mit, wie das ist, wenn man mit Gott Gemeinschaft hat. So rum funktioniert Reich Gottes. Das Reine reinigt das Unreine und nicht andersrum. Das heißt, auch Glaube steckt an. Also nicht wir werden vom Bösen angesteckt, sondern umgekehrt. Ja, nun gibt es immer auch andere Beispiele, aber ich glaube, wenn wir mit Jesus so unterwegs sind, wenn uns das bewusst ist, dass wir Teil dieses Reiches sind und dass wir in dieser Sendung mit Jesus unterwegs sind, dann spielt es sich so ab, wie wir das hier in den Gleichnissen hören. Und dann ist es so, dass Gottes Reich kommt und dass Gerechtigkeit kommt, vielleicht anders, als die Menschen es erwarten. Und das Leben kommt, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Also, was geschieht, wenn sich das Reich Gottes ausbreitet? Jesus, das haben wir gerade in dem Gleichnis gesehen und in dem Bericht von Lukas, Jesus war berührbar. Und Gott ist auch berührbar. Gott will berührbar werden für die Menschen, die ihn nicht kennen. Und wie passiert das? Durch dich. Da, wo du bist, können Menschen diesen Jesus, diesen Gott kennenlernen, weil Gott in dir wohnt, weil du der Tempel des Heiligen Geistes bist. Menschen müssen nicht erst irgendwelche Kirchenschwellen übertreten, damit das passiert. Also können sie auch, und da passiert es hoffentlich ja auch. Aber es ist nicht darauf limitiert, weil du Jesus in deinem Herzen hast. Und noch etwas ist interessant. Gottes Reich kommt anders als diese Mächte der Welt. Ja, also wenn wir jetzt gerade auf Putin gucken, ja, wie passiert das? Wie weitet der sein Reich aus? Mit Druck, mit Macht, mit unschönen Dingen, mit Tod und Gewalt und Zerstörung und Leid und Not. Wie weitet sich das Reich Gottes aus? Durch Sog. Man wird förmlich angesogen davon, weil man merkt, das ist etwas, das mir gut tut. Das ist etwas, das ich haben möchte. Da möchte ich Teil von werden. Und wenn Menschen euch als Gemeinde erleben, dann erleben sie hoffentlich diesen Sog. Dass sie sagen, so wie die sind, so wie die leben, so wie die mit diesem Herrn unterwegs sind, möchte ich auch unterwegs sein. Das wünsche ich euch. Ihr seid in diesem Sinne eine Stadt auf dem Berg. Ja, und ihr seid Teil dieser Königsherrschaft Gottes. Und ihr seid dazu berufen, dass Menschen an euch die Größe Gottes erkennen und erleben dürfen. Das wünsche ich euch. Amen.